NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il ist tot. Tschechien trauert um Václav Havel. Bundespräsident Wolf steht weiter in der Kritik. Die Gewalt in Ägypten geht weiter. Syrien lässt internationale Beobachter zu. Und die Freien Wähler wollen bundespolitisch Fuß fassen. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Geliebter Führer, das ist kein Ehrenname, den das nordkoreanische Volk dem Diktator Kim Jong-il verliehen hatte, sondern es ist ein selbstgewählter Titel, mit dem der Machthaber seinen Machtanspruch dokumentierte und Personenkult zelebrierte. Nach dem Tod soll sein dritter Sohn Kim Jong-un an die Spitze des Regimes rücken. Doch ein absolutistischer Herrscher wie der Vater dürfte er zunächst wohl kaum werden. Über den Tod Kim Jong-ils und die Folgen berichtet Jürgen Hanefeld.
Es war ein tränenerstickter Auftritt, mit dem die Nachrichtensprecherin des nordkoreanischen Fernsehens die Meldung verkündete. Unser großartiger General Kim Jong-il verabschiedet sich auf viel zu plötzliche und viel zu traurige Weise von uns. Es mag Menschen geben, die den Tod des geliebten Führers traurig finden. Plötzlich aber kam er sicher nicht. Seit dem Schlaganfall 2008, von dem er sich offenbar nur sehr mühsam erholte, galt der Diktator als gesundheitlich labil. Beobachter bezweifelten, ob er überhaupt noch regieren könne oder das Land längst von seinem Militär geführt würde. Ein weiteres Indiz: Kim Jong-il begann damit, systematisch den jüngsten seiner drei Söhne zum Nachfolger aufzubauen. Warum die beiden ersten nicht in Frage kamen, ist so schleierhaft wie fast alles um den Schattenmann und sein abgeschottetes Reich. Im September jedenfalls verkündete das Staatsfernsehen eine weitere Beförderung des nicht einmal 30-jährigen Kim Jong-un. Sein militärischer Rang und Titel in der nordkoreanischen Volksarmee lautet Oberbefehlshaber Kim Jong-un. Nachdem die Todesnachricht heute mit 2 Tagen Verspätung veröffentlicht wurde, ging es mit der Bestätigung der Nachfolge überraschend schnell. Schon am Nachmittag Ortszeit verlieh die amtliche Nachrichtenagentur Kim Jong-un den Ehrentitel Großer Nachfolger. Immerhin einer, der schon mehr von der Welt gesehen hat als sein Vater Kim Jong-il und sein Großvater Kim Il-sung, der ewige Präsident. Denn der Enkel hat ein paar Semester in der Schweiz studiert und sich dort mit einem freiheitlich-demokratischen System vertraut machen können. Ob er als künftiger Regent daraus wird Honig saugen können, wollen oder dürfen, darüber wird das mächtige Militär entscheiden. Aus Sicht der Generäle und für asiatische Verhältnisse sowieso ist der Enkel viel zu jung, um die Staatsführung zu übernehmen. Welche Rolle ihm zugewiesen wird, ist deshalb noch eine ungeklärte Frage, ebenso wie die noch viel bedeutsamere, wie es weitergeht mit dem atomgerüsteten Hungerstaat. Jenseits der Demarkationslinie in Südkorea flammt vereinzelt Hoffnung auf. Vielleicht wird die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea durch den Tod von Kim Jong-il besser, sagt dieser Mann. Und ein anderer: Mein Wunsch ist, dass sich Süd- und Nordkorea friedlich vereinigen, und ich hoffe, dass es so wird. Jenseits aller Wünsche und Hoffnungen hat die Regierung in Seoul Vorsicht walten lassen. Nach den jüngsten Spannungen und angesichts der unübersichtlichen Lage im Norden hat sie ihre Streitkräfte erstmal in Alarmbereitschaft versetzt. Die Beisetzung des geliebten Führers, der nach offiziellen Angaben am Sonnabend bereits auf einer Zugreise einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist für den 28. Dezember vorgesehen. Ausländische Delegationen würden nicht eingeladen, hieß es.
Das nordkoreanische Regime hätte sich nicht halten können und kann sich auch in Zukunft nicht halten ohne die Unterstützung Chinas. Wie die Führung in Peking auf den Tod des nordkoreanischen Machthabers reagiert, fasst Ruth Kirchner zusammen.
In der Stellungnahme des Außenministeriums hieß es wörtlich, Genosse Kim Jong-il sei ein großer Führer für Nordkorea gewesen und ein enger Freund des chinesischen Volkes. Beide Länder würden weiterhin eng zusammenarbeiten, um den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten. Der designierte Nachfolger und jüngste Sohn des Verstorbenen, Kim Jong-un, wurde in der Stellungnahme mit keinem Wort erwähnt. Auch in der regulären Pressekonferenz des Außenministeriums wollte sich der Sprecher nicht zu weitergehenden Fragen äußern. Peking ist der wichtigste Verbündete von Pyongyang. Der verstorbene Kim Jong-il, der fast nie ins Ausland reiste, hatte in den vergangenen 18 Monaten allein 4-mal die Volksrepublik besucht. China ist für das verarmte und isolierte Nachbarland ein wichtiger Geldgeber und Hauptlieferant für Treibstoff und Lebensmittel. China wiederum sieht Nordkorea als strategischen Puffer gegen die USA und ihre Verbündeten in der Region. Dass Peking wirtschaftlich wie auch diplomatisch eine schützende Hand über Nordkorea hält, geschieht aber auch aus Eigeninteresse. Im Falle eines Zusammenbruchs des Regimes fürchtet Peking Instabilität und Flüchtlingsströme Richtung China.
Washington beobachtet besorgt, ob der Tod des nordkoreanischen Machthabers zu neuer Instabilität in der Region führt und übt sich zunächst im Schulterschluss mit den südkoreanischen Verbündeten. Aus Washington Ralf Siener.
In den nächsten 48 Stunden werde sich zeigen, ob das nordkoreanische Militär den zum Nachfolger ausgerufenen Kim Jong-un akzeptiere, sagte Amerikas ehemaliger UN-Botschafter Bill Richardson, der im Auftrag der Obama-Regierung mehrfach mit Pyongyang verhandelte. Denn der dritte Sohn des verstorbenen Machthabers habe zwar formal den Rang eines Vier-Sterne-Generals, de facto aber verfüge der schätzungsweise 27-jährige Kim Jong-un über keine militärische Erfahrung, betonte Richardson gegenüber dem Fernsehsender CNN. Aus Sicht der Obama-Regierung liegt die größte Gefahr darin, dass sich der Kim Jong-il-Nachfolger durch militärische Provokationen und Nukleartests zu profilieren versucht. Kurz nach der Todesnachricht feuerte Pyongyang eine Kurzstreckenrakete auf südkoreanisches Territorium. Nach Informationen des Pentagon stehen die US-Armee und die Streitkräfte Südkoreas in engem Kontakt. Eigentlich wollten die USA in dieser Woche eine große Lebensmittellieferung für Nordkorea bekannt geben und hatten gehofft, Pyongyang werde im Gegenzug sein Urananreicherungsprogramm stoppen und damit den Weg für Verhandlungen freimachen. Die sogenannten Sechs-Parteien-Gespräche mit Nordkorea waren vor 3 Jahren abgebrochen worden.
Die Bundesregierung fordert die Führung Nordkoreas nach dem Tod Kim Jong-ils zu friedlichen Reformen auf. Das Land müsse sein Atomprogramm aufgeben, die katastrophale humanitäre Lage der Bevölkerung angehen und zu einer Öffnung von Politik und Wirtschaft bereit sein, sagte Außenminister Westerwelle. Welche Bedeutung dem Tod Kim Jong-ils in der Region beigemessen wird, dazu nun der Kommentar von Peter Kujat.
Der geliebte Führer ist tot. Aber geweint wird um den Diktator nur in Nordkorea. Teile der Bevölkerung des abgeschotteten Staates sind durch die jahrzehntelange Propaganda wohl wirklich überzeugt, den einzigen Menschen verloren zu haben, der ihr Land vor Unglück bewahren konnte. Und so vergießen sie medienwirksam im Fernsehen Tränen. Dabei ist Kim Jong-il, der die Macht 1994 nach dem Tod seines Vaters übernahm, mitverantwortlich für den Hungertod von Millionen von Nordkoreanern. Er hinterlässt ein wirtschaftlich ruiniertes und isoliertes Land. Zu Beginn hatten Experten Kim Jong-il kaum Chancen eingeräumt. Doch er blieb an der Macht und sicherte sich durch die atomare Aufrüstung auf der einen Seite und den Geldfluss aus Südkorea im Rahmen der Sonnenscheinpolitik auf der anderen Seite ab. Ganz ging die Rechnung nicht auf. Die Atomtests 2006 und 2009 isolierten Nordkorea international. Und die Torpedierung eines Bootes der südkoreanischen Küstenwache sowie der Beschuss einer kleinen südkoreanischen Insel führten 2010 endgültig zum Einfrieren der Hilfsleistungen aus Südkorea. Wenn es die Volksrepublik China nicht gäbe, wäre Nordkorea wirtschaftlich und wahrscheinlich auch politisch bereits am Ende. Kim Jong-il hatte es gerade noch rechtzeitig geschafft, für seinen Sohn und Nachfolger Kim Jong-un das Plazett aus China zu holen. Von außen droht also keine Gefahr, zumal auch die USA, Japan oder Russland derzeit kaum Interesse an einer Veränderung des Status quo haben. Für eine reibungslose Erbfolge ist Kim Jong-il dennoch zu früh gestorben. Sein Sohn Kim Jong-un hatte kaum Zeit, sich eine eigene Machtposition aufzubauen. Und er ist zu jung, um sich gegen die Militärs durchzusetzen. Zuletzt hatte es den Anschein, dass in Pyongyang die Hardliner im Militär die Oberhand gewonnen haben und Kim Jong-il könnte sie vor seinem Tod mit der Wahrung der Stabilität beauftragt haben. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie Kim Jong-un als Marionette benutzen werden. Immerhin hat ihn der geliebte Führer zu seinem Nachfolger erkoren. Aber Kim Jong-un wird sicher nie an die Machtfülle seines Vaters oder Großvaters herankommen. Für das Regime, die kleine Zahl der Privilegierten, geht es ums Überleben. Und so werden sie sich vorerst hinter dem großen Nachfolger Kim Jong-un versammeln. Eine ernstzunehmende Opposition oder gar Widerstand hatte es in Nordkorea angesichts des Repressionsapparates in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Solange China das Regime in Nordkorea unterstützt und das Land wirtschaftlich am Leben erhält, dürfte sich trotz des Todes von Kim Jong-il also kaum etwas ändern. Getreu dem Motto, der König ist tot, lang lebe der König.
Ein Kommentar von Peter Kujat. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.40 Uhr. In Tschechien ist das Staatsbegräbnis für den verstorbenen ehemaligen Präsidenten Václav Havel für den Tag vor Weihnachten angesetzt. Aus vielen Ländern dürften die Gäste dann dafür anreisen. Havel wurde überall geschätzt und geachtet. Die Tschechen trauern aus tiefstem Herzen um ihren Dichterpräsidenten. Aus Prag berichtet Stefan Heinlein.
Eine lange Schlange vor der St. Anna-Kirche in der Prager Altstadt. Hunderte Menschen warten geduldig in der Kälte, um Václav Havel die letzte Ehre zu erweisen. Viele haben Blumen mitgebracht, um sie am aufgebahrten Sarg ihres verstorbenen Ex-Präsidenten niederzulegen. Ich bin gekommen, um mich persönlich von ihm zu verabschieden. Es ist sehr schmerzhaft, ihn zu verlieren, aber seine Botschaften werden für immer bleiben. Auf der Prager Burg und allen öffentlichen Gebäuden des Landes weht die Nationalflagge auf Halbmast. Soldaten der Burggarde halten eine Ehrenwache neben einem schwarz-weißen Havel-Porträt. Sein jahrelanger politischer Gegenspieler, der amtierende Präsident Václav Klaus, trägt sich als erster in das Kondolenzbuch ein. Die tschechische Regierung entschied die Ausrufung einer dreitägigen Staatstrauer, so Ministerpräsident Petr Nečas, im Anschluss an eine Sondersitzung. Die Regierung ehrt die außerordentliche Persönlichkeit von Václav Havel nicht nur als Politiker und Präsident, sondern auch als moralische Autorität der gesellschaftlichen Veränderungen seit 1989. Morgen wird das Parlament ein Gesetz zu Ehren des ehemaligen Präsidenten verabschieden. Es soll die besonderen Verdienste von Václav Havel für die Freiheit würdigen. Auch die früheren Präsidenten Tomáš Masaryk und Edvard Beneš wurden auf diese Weise geehrt. Außenminister Karel Schwarzenberg. Es ist ein gewaltiger Verlust. Unser Land und ganz Europa verliert den größten Tschechen des vergangenen Jahrhunderts. Am Freitag findet im Prager Veitsdom das feierliche Staatsbegräbnis statt. Zahlreiche Staatsgäste aus aller Welt werden erwartet, darunter die US-Außenministerin Hillary Clinton. Seine letzte Ruhestätte findet Václav Havel voraussichtlich nach den Weihnachtsfeiertagen im Familiengrab auf dem Prager Friedhof Vinohrady an der Seite seiner ersten Frau Olga.
Die Kritik an Bundespräsident Christian Wulff wegen seiner Kontakte zu Geschäftsleuten und der Art, wie er die Öffentlichkeit darüber im Unklaren ließ, ging auch heute weiter. Doch neben Kritikern meldeten sich auch Verteidiger Wulffs zu Wort, darunter die Kanzlerin. Und Wulffs Anwälte sorgten zumindest für etwas mehr Information der Öffentlichkeit, während der Bundespräsident selbst seinen Terminkalender abarbeitete. Aus Berlin Dietmar Riemer.
Bundespräsident Wulff ging heute seinen Amtsgeschäften im Schloss Bellevue nach. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Entlassung von Verfassungsrichter Di Fabio samt Ordensverleihung und Übergabe der Ernennungsurkunde für den frisch gebackenen Verfassungsrichter Peter Müller, vormals Ministerpräsidentenkollege von Wulff im Saarland. Während also das Staatsoberhaupt sein Tagesprogramm absolvierte, ging derweil in der Hauptstadt und draußen im Lande die Diskussion um und über seinen Kredit, Urlaubsreisen und sogar die Frage, ob und wann er möglicherweise zurücktrete, weiter. Die Kanzlerin im Kosovo unterwegs wollte die Gelegenheit beim Besuch der Bundeswehrsoldaten nicht verstreichen lassen, um zu sagen:
Der Bundespräsident macht eine hervorragende Arbeit und das, was im Raume steht, wird von ihm persönlich aufgeklärt. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist und richtig ist, dass heute auch bestimmte Dokumente eingesehen werden können, dass weiter alles für die Aufklärung getan wird.
Und das ist nicht wenig. Die ersten Journalisten durften sich heute über Grundbuchauszüge und andere Unterlagen beugen, insgesamt über 30 Seiten. Der Anwalt des Bundespräsidenten Gernot Lehr vergab die Termine.
Heute waren hier 30 bis 40 Journalisten oder Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die Einblick in die Unterlagen genommen haben, die der Bundespräsident angeboten hat. Und auf diese Weise wurde eine lückenlose Transparenz geschaffen. Das halte ich für eine gute Entwicklung.
Rechtsanwalt Lehr ist mit Rechtsberatungen für Bundespräsidenten bestens vertraut. Er unterstützte schon den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, der eine lästige Affäre wegen nicht eindeutig zu klärender Nutzung der Flugbereitschaft der WestLB zu bestehen hatte. In der SPD war es heute Generalsekretärin Andrea Nahles, die mahnend ihre Stimme hob.
Ein merkwürdiges Amtsverständnis des Bundespräsidenten legt Christian Wulff aber an den Tag, wenn er glaubt, dass er mit Schreiben von Anwaltskanzleien eine persönliche Erklärung an die deutsche Öffentlichkeit vermeiden kann. Ich denke, die deutsche Öffentlichkeit hat ein bisschen mehr als eine Weihnachtsansprache verdient, sondern ein paar klare Worte in dieser Sache, in eigener Sache in diesem Fall.
Diese klaren Worte in eigener Sache, noch bevor sich der Bundespräsident zwischen Weihnachtsbaum und Bundesadler zur Weihnachtsansprache an das Volk wendet, könnte womöglich bald in der ARD zu hören und zu sehen sein. Das ARD-Hauptstadtstudio wartet nämlich auf seine baldige Zusage zum TV-Interview. Morgen befasst sich der Ältestenrat des Niedersächsischen Landtags mit der Angelegenheit Wulff und will zu der Frage Stellung nehmen, ob der vormalige Ministerpräsident Wulff den Landtag hinreichend über seine vielfältigen Verbindungen zu Herrn und oder Frau Gerkens informiert habe.
Dietmar Riemer fasste den Stand der Debatte über Bundespräsident Wulff zusammen. In Kairo setzten sich die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten auch heute fort. Das Vorgehen des amtierenden Militärrats erinnert manche Beobachter bereits an die Taktik des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mubarak, sowohl beim Einsatz der Sicherheitskräfte als auch bei der Art und Weise, wie versucht wird, die Öffentlichkeit gegen die Demonstranten einzunehmen. Aus Kairo berichtet Cornelia Wiegerhoff.
In der Kairoer Innenstadt sterben weiter Demonstranten und die mächtigen Männer Ägyptens versuchen, mit Verschwörungstheorien abzulenken. General Adel Emara, Mitglied des obersten Militärrates, nutzte eine Pressekonferenz zu einer bemerkenswerten Sondereinlage. Während eine ägyptische Journalistin eine Frage an den General richtete, unterbrach er sie plötzlich. Einen Moment bitte. Ich habe eine Information, die ich an Sie weitergeben möchte, erklärte der General mit ernster Miene. Ich habe soeben einen Anruf erhalten, dass es den Plan bestimmter Leute gibt, heute das ägyptische Parlament in Brand zu setzen. Es sollen mehrere wichtige Gebäude angesteckt werden. Die Massen auf dem Tahrirplatz sind bereit, diesen Plan auszuführen, so Emara. Presse und Publikum klarzumachen, dass die neuerlichen Proteste in der Kairoer Innenstadt nur Teil einer Verschwörung gegen Ägypten sind, das scheint heute die Tagesparole des Militärs zu sein. Die von Emada angefeuerte Gerüchteküche zeigte schnell Wirkung auf den Kairoer Straßen. Im Taxi raten einem die Fahrer jetzt, sich lieber auf den Weg nach Hause zu machen. Schriftlich hatte der ägyptische Militärrat bereits gestern Abend vorgelegt, auf Facebook ganz im Trend der Zeit. Die Truppen müssten das Eigentum des Volkes schützen, verteidigte das Militär das brutale Vorgehen gegen die Demonstranten rund um das Parlamentsgebäude. Videos von steinewerfenden jungen Männern wurden ins Netz gestellt. Der Militärrat versucht den Protestierenden damit, das Image von Randalierern und Landesverrätern zu verpassen. Die Propaganda läuft auf Hochtouren und die Statistiker des ägyptischen Gesundheitsministeriums zählen weiter Tote und Verletzte. Nach offiziellen Angaben wurden heute erneut mindestens 3 Menschen getötet. Damit steigt die Zahl der Toten seit Freitag auf 13. Über 800 Menschen wurden verletzt. Ärzte, die so wie bei der Revolution zu Beginn des Jahres wieder ein Feldlazarett am Rande des Tahrirplatzes errichtet haben, sprechen von deutlich mehr Todesopfern. Am Morgen gingen hunderte Sicherheitskräfte gegen Demonstranten auf dem Platz vor und schossen dabei auch. Ein Anwalt teilte über Twitter mit, einer der später Festgenommenen sei in Gewahrsam gefoltert worden und anschließend gestorben.
Soweit Cornelia Wiegerhoff über die Situation in Kairo. In Syrien dauern die blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem Regime und Regimegegnern seit März an. Alle internationalen Appelle haben das Regime von Präsident Assad nicht dazu bewegen können, die Gewalt gegen die Demonstranten einzustellen. Nun stimmte Assad immerhin einem Plan der Arabischen Liga zu und will ausländische Beobachter ins Land lassen. Ulrich Leithold berichtet.
Es scheint Einigung in letzter Sekunde. Zwei Tage bevor die lange hingehaltene Arabische Liga ihre eigenständige Krisenbewältigung aufgeben und sich an die UNO wenden wollte, lenkt Damaskus offenbar ein. Syriens Außenminister Mualem selbstbewusst. Wir haben das Protokoll mit der Arabischen Liga in Kairo unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht sofortigen Truppenabzug aus Hochburgen des Aufstands gegen das Regime vor. Außerdem Freilassung politischer Gefangener und Gespräche mit der Opposition, überwacht von ausländischen Beobachtern. Syriens Einlenken geht offenkundig auf massiven Druck Russlands zurück, das lange ohne Wenn und Aber an seiner Seite stand. Wir sind Russlands Position gefolgt, haben das Protokoll unterschrieben und setzen es um. Innerhalb von 3 Tagen sollen zunächst 100 arabische Beobachter nach Syrien reisen und sich frei bewegen dürfen. Mualem sieht das als Erfolg zäher Verhandlungen. Zunächst waren 500 Beobachter im Gespräch. Nach unseren Korrekturen kann eine möglichst schnelle politische, vor allem arabische Lösung in Zusammenarbeit zwischen Syrien und der Arabischen Liga sowie Beobachtern aus der arabischen Welt beginnen. Die Arabische Liga will innerhalb einer Woche die Haltung aller Oppositionsfraktionen ausloten. Dann soll die syrische Führung zu Gesprächen mit der Opposition nach Kairo geladen werden. Das dürfte der Knackpunkt der Vereinbarung werden. Praktisch alle Oppositionsgruppen lehnen Gespräche mit dem Regime ab, angesichts tausender Toter und Inhaftierter. Das bekräftigen sie in ersten Stellungnahmen.
Weihnachtsbesuch bei der Truppe. In diesem Jahr reiste die Bundeskanzlerin zu den Bundeswehrsoldaten, deren Dienst in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit oft im Schatten des Afghanistan-Einsatzes steht. Bevor sie sich mit den Soldaten traf, sprach Merkel außerdem mit der politischen Führung in Pristina und versuchte dabei, dem Eindruck entgegenzutreten, dass Deutschland einseitig die Partei der Kosovo-Albaner gegen die Serben ergreift. Carla Engelhardt berichtet.
Angela Merkel auf vielen Plakaten, deutsche Fahnen am Straßenrand und deutsche Lieder im kosovarischen Radio. Kosovo feiert die deutsche Bundeskanzlerin, weil sie im Sommer beim Nachbarn Serbien scheinbar Partei für die Unabhängigkeit des Kosovo ergriffen hat. Merkel hängte ihren Besuch gleich bei ihrer Ankunft tiefer. Nach einem kurzen Gespräch mit Ministerpräsident Hashim Thaçi am Flughafen erklärte sie:
Jetzt geht es darum, dass die kosovarische Seite sehr verantwortlich handelt, die Emotionen nicht sozusagen aufputscht, sondern zur friedlichen Lösung aller Konflikte beiträgt.
Bei den jüngsten Auseinandersetzungen im Norden des Kosovo sind auch 19 deutsche Soldaten verletzt worden. Die internationale Schutztruppe KFOR soll die Unabhängigkeit des Landes und die ungestörte Arbeit der EU-Rechtsstaatlichkeitskommission EULEX gewährleisten. Die Bundeswehr stellt mit rund 1.300 Soldatinnen und Soldaten das größte Kontingent. Bundeskanzlerin Merkel wollte ausdrücklich diese Truppe besuchen, nachdem sie voriges Jahr in Afghanistan war.
Ich möchte mit meinem Besuch auch bei den Truppen, bei den deutschen Truppen der Bundeswehr heute deutlich machen, wie wir das Engagement der Soldaten schätzen. Denn es hat sich doch in den letzten Wochen wieder herausgestellt, dass der Einsatz nicht ganz so ungefährlich ist, wie man manchmal denkt.
Im Kosovo wurde die Stippvisite der Bundeskanzlerin Merkel mit großem Wohlwollen aufgenommen. Neue T-Shirts sind im Handel von Pristina aufgetaucht. Aufschrift: Danke, Frau Merkel. Danke, Deutschland, für eure Unterstützung.
Carla Engelhardt über den Besuch von Angela Merkel im Kosovo. Ein Bericht aus dem Kosovo. Was wusste der Thüringer Verfassungsschutz von dem Zwickauer Neonazi-Trio, dem immerhin 10 Morde und weitere Verbrechen zur Last gelegt werden? Welche Rolle spielten Kontaktleute des Thüringer Verfassungsschutzes in der rechten Szene? Schon einmal in den Jahren zwischen 1999 und 2002 standen Thüringer Verfassungsschützer wegen ihrer Kontakte mit Rechtsradikalen im Fokus. Jetzt gibt es wieder täglich neue peinliche Meldungen. Den aktuellen Stand der Dinge fasst Michaela Schenk zusammen.
Die Rolle der Thüringer Sicherheitsbehörden in den 90er Jahren wird immer undurchsichtiger. Hat der Verfassungsschutz einem ehemaligen V-Mann gezielt Geld gegeben, damit sich die untergetauchten Neonazis aus Jena Pässe verschaffen können? Diese Frage will nun Thüringens Regierungschefin, CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, von ihrem Parteikollegen Innenminister Jörg Geibert innerhalb von 48 Stunden geklärt haben. Bisher hat das Ministerium jede Stellungnahme dazu verweigert und auf die laufenden Ermittlungen verwiesen. Entgegen der Marschroute des Ministers erklärte der Thüringer Verfassungsschutz inzwischen, von der Aktion gehört zu haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter habe davon berichtet. Die Aktion sei aber gescheitert, weil ein Mittelsmann die 2000 Mark für sich eingesteckt habe. Warum dies aber offenbar bisher auch den Abgeordneten der Parlamentarischen Kontrollkommission im Thüringer Landtag verschwiegen wurde, ist noch offen. Ebenso der Vorwurf, der Geheimdienst habe Ermittlungen der Polizei gegen die Neonazis sabotiert. Nach Medienberichten sollen Informationen über Observationsfahrzeuge und Beobachtungspunkte an den V-Mann in der rechten Szene weitergegeben worden sein. Damit steht im Raum, dass das Trio gewarnt worden sein könnte.
Beim Mitgliederentscheid der FDP sind die Euroskeptiker unterlegen. Ihre Position will nun die Vereinigung Freie Wähler vertreten und sich damit auch als Konkurrenz zur FDP profilieren. Bisher hat der Erfolg der Freien Wähler vor allem der CSU in Bayern zu schaffen gemacht. Dort sitzen die Freien Wähler in vielen Kommunalparlamenten und im Bayerischen Landtag. Jetzt wollen sich die Freien Wähler auch als bundespolitische Partei etablieren. Bei ihrer Präsentation in Berlin bekamen sie prominente Unterstützung vom früheren BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel. Aus Berlin Matthias Schuch.
Bisher waren sie eigentlich nur in Gemeinderäten und Stadtparlamenten zu Hause. Nun drängen die Freien Wähler auch in die große Politik. 2013, so der Plan ihres Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger, wollen sie zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl antreten. Inhaltlich bewegt die Freien Wähler dabei vor allem ein Kernthema: die Finanzkrise und der Konflikt um die Euro-Rettung. Im Gegensatz zu den meisten etablierten Bundesparteien lehnen sie den Euro-Rettungskurs der Bundesregierung ab.
Die Aussage, dass die einen Staaten nicht für die Schulden anderer Staaten aufkommen müssen, dieses Grundprinzip ist durchbrochen worden mit diesem ersten Griechenland-Rettungsschirm. Und es findet jetzt eine dramatische Zuspitzung, dauerhafte Euro-Schuldenübernahme, ein politischer Wahnsinn.
Und genau gegen diesen wollen sich die Freien Wähler nun auch in der Bundespolitik engagieren. Wichtigstes Ziel dabei: den Euro-Rettungsschirm verhindern oder zumindest abschwächen.
Wir als Freie Wähler stehen für ein föderales Europa. Kein Abgeben der Haushaltsrechte an eine supranationale Zentralbehörde, die sich hier zum Werkzeug machen lässt, um Steuergelder einzusammeln und damit Bankenkredite zu bedienen.
Mit diesem Kurs verstehen sich die Freien Wähler vor allem als Alternative zur FDP. Denn die, so der Vorwurf von Aiwanger, habe sich mit ihrer Zustimmung zum Euro-Rettungsschirm endgültig von einer liberalen Wirtschaftspolitik verabschiedet.
Sie hat mit diesem Mitgliederentscheid bewiesen, dass sie hier nicht mehr politikfähig ist. Sie hat sich in das Merkel-Fahrwasser eingereiht. Und am Ende müssen wir sagen, es gibt heute keine vernünftige Partei der bürgerlichen Mitte mehr, außer den Freien Wählern.
Ähnlich sieht das auch Hans-Olaf Henkel. Der ehemalige BDI-Präsident ist selbst frisch gebackenes Mitglied der Freien Wähler. Er glaubt daran, dass seine neue Partei gerade bei den enttäuschten Wählern punkten kann.
Einmal wird sich nach dem Mitgliederentscheid in der FDP eine größere Gruppe von FDP-Anhängern für eine neue liberale Heimat interessieren. Und das Zweite ist, dass die Unzufriedenheit mit der Einheits-Euro-Politik überall in der Bevölkerung sehr groß ist. Deshalb glaube ich, liegt das allergrößte Potenzial für die Freien Wähler in der Partei der frustrierten, enttäuschten Politik- und parteiverdrossenen Nichtwähler.
Mit diesen Wählergruppen, so die Hoffnung des Parteivorsitzenden Aiwanger, sollten dann mindestens 5% bei der kommenden Bundestagswahl möglich sein. Bevor es dazu kommen kann, müssen die Freien Wähler nun allerdings erst noch die Weichen stellen. Wichtigster Schritt dazu: die endgültige Gründung einer bundesweiten Partei. Die gibt es im Moment nämlich offiziell noch gar nicht. Erst im kommenden Frühjahr sollen die Freien Wähler bundesweit darüber abstimmen. Laut Aiwanger ist das aber nur noch eine Formalie.
Und damit zu einem prominenten Wirtschaftsprozess in Essen. Durfte Thomas Mittelhoff noch am Ende seiner Zeit als Arcandor-Chef hohe Sonderboni kassieren und andere Vergünstigungen genießen? Nein, meint der Arcandor-Insolvenzverwalter und klagte auf Rückgabe von Millionen Euro. Heute war Prozessauftakt, Denise Friese berichtet.
Im Schadenersatzprozess gegen Thomas Mittelhoff, den Ex-Vorstandsvorsitzenden des Pleitekonzerns Arcandor, hat das Essener Landgericht einen Vergleich vorgeschlagen. Er und 7 weitere ehemalige Top-Manager sollen 10 Millionen Euro für überhöhte Sonderboni und Abfindungen zahlen. Allein 3 davon Mittelhoff. Es sei ziemlich klar, dass der 58-Jährige nur ein halbes Jahr vor der Insolvenz keinen Sonderbonus mehr verdient hätte. Der Top-Manager soll außerdem für Flugkosten zahlen, die er mit teuren Chartermaschinen zu Lasten des Konzerns verursacht hatte. Der vorsitzende Richter wollte allen Beteiligten mit dem Vergleich einen langwierigen Prozess ersparen, zu dem noch unzählige Zeugen geladen werden müssten. Die drei Anwälte, die Mittelhoff bei Gericht vertreten, lehnen einen Vergleich allerdings ab. Für sie bleibt es dabei. Der Sonderbonus von über 2 Millionen Euro ein paar Monate vor der Insolvenz sei rechtmäßig gezahlt worden und auch die Flugkosten von insgesamt 4,2 Millionen Euro seien dienstlich gewesen und somit alle zu rechtfertigen.
Soweit die aktuellen Informationen im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen und verabschiedet sich Ihr Mikrofon Ulrike Bosse.